PPR, Superflex, Tight End Premium, Brevin Jordan oder Zach Ertz?
Zach Ertz.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's?
Jo, warm ist es. Werder Bremen hat seinen ersten Transfer getätigt, in dem Ablöse geflossen. Also Transfers hatten wir ja vorher schon getätigt, aber ja, wir haben jetzt einen Dänen geholt, der, ich weiß nicht, wie man es richtig auf Dänisch ausspricht, aber also der wird Stage geschrieben.
Ah, Storge oder so wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, irgendwie so Storg oder irgendwie. Ja, das werden wir aber jedenfalls erfahren und ich bin gespannt. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Werder Bremen hat, bevor das Trainingslager anfängt, 3 Neuzugänge, die auch sogar, oder mehr sogar, aber die tatsächlich auch was können wahrscheinlich.
He got that Storg in him.
Ja, genau. Ja, ich hoffe nicht, dass er irgendwann mal eine Schwalbe begeht und es dann Stage Diving ist.
Übel.
Ja, naja.
Das sind die Low-Hanging Fruits.
So.
Ja, so haben wir einmal alles durch. Und ich würde sagen, damit, da wir heute keine Retirement-News oder irgendwas haben, können wir eigentlich direkt starten. Und Phil, wie kann man denn unseren Flachwitz-Podcast unterstützen?
Genau, also unterstützen könnt ihr uns zum einen, indem ihr uns bei Twitter folgt, @DynastyFlo. Wir sind jetzt kurz vor der 300er-Grenze, die muss jetzt so langsam aber endlich mal fallen.
Ja.
Und genau, könnt uns auch uns persönlich folgen, dir @49erflo, mir @phil8190 und ihr könnt auch Mitglied in unserem Discord-Channel werden. Genau, ist zum Beispiel bei Twitter oder auch in den Shownotes verlinkt. Gebt uns auch Reviews bei iTunes oder auch bei Spotify, das wäre auch sehr reizend und ihr könnt uns natürlich, und das freut uns dann ganz besonders, auch monetär unterstützen. Wie geht das, Flo?
Genau, da könnt ihr uns entweder eine einmalige Spende über PayPal schicken, paypal.me/dynastyflow, oder ihr unterstützt uns monatlich über patreon.com/dynastyflow, jeweils mit einem Betrag eurer Wahl, wie es euch passt, wie ihr könnt, wie ihr wollt, ganz up to you. Das war's zu unserem kleinen Werbeblock, glaube ich. Außerdem, was ich jetzt noch gehört habe, der German Charity Bowl. Rückt näher.
Jawohl, genau. Also das ist ja ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal in der Ausführlichkeit also,
es gibt ja News, glaube ich, seit unserer letzten Folge auf jeden Fall. Wie das ganze Konzept läuft, wie man sich da qualifiziert quasi und so. Da könntest du ja vielleicht mal kurz was zu sagen.
Ja, da bin ich in der Tat gar nicht so auf dem neuesten Stand. Ich muss ehrlich sagen, in dem Projekt, ich bin da involviert, auch als zweiter Vorsitzender. Da hatte der Michael mich gefragt, ob ich da nicht Bock drauf habe. Ich habe da Bock drauf, muss aber ehrlich sagen, ich habe die letzten Wochen echt beruflich so viel um die Ohren, dass ich da ich war auch mit ihm beim Notar und bei der Notarin besser gesagt. Und alles, wir haben uns drum gekümmert, aber da arbeiten wirklich viele kluge Köpfe im Hintergrund, die das machen. Und denen gebührt da aller Respekt. Ich muss sagen, ich bin da echt momentan, wie soll ich das sagen, nur im Hintergrund tätig. Also von daher folgt da gerne der Twitter-Seite auf jeden Fall, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Da gucke ich jetzt auch gerade noch mal eben
einmal. Ich kann einmal ein bisschen was dazu sagen. Also das ist sowieso ein Redraft-System natürlich. Half-PPR, die starten mit folgendem, also Line-Up, 1 Quarterback, 2 Running Back, 3 Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex, 1 Defense und 5 Bankplätze. Und was besonders cool ist bei dem ganzen System, es gibt 11 Ligen, heißt 132 Teilnehmer. Und mit der Anmeldung für das Turnier zahlt man eine Spende in der Höhe seiner Wahl. Die geht in den Topf rein und die 11 mal 12 gibt 132. Die 132 Höchstbietenden erhalten einen Startplatz im German Charity Bowl. Das ist die Vergabe, das ist alles transparent und offen am Ende und so kommt ihr dran und da kann man natürlich nur hoffen, dass da auch eine schöne Summe am Ende bei rumkommt.
Ja, genau, und da könnt ihr dann auch sogar euch noch für eine Finalliga qualifizieren, wo ihr dann Roman Motzkus gegen den spielen könnt.
Ah ja,
genau, siehst du mal. Also, das ist da auch möglich. Genau, der folgt der Seite, wie gesagt, @charitybowl.ger, ne? Also Germany. Ja. Und da gibt es dann die genauen Infos auch nochmal, Regelwerk. Ihr könnt sogar dann auch Vereinsmitglied werden, aber das ist alles im Moment noch, ich sag mal, in den Startlöchern. Wird auch eine sehr, sehr coole Website geben. Also
in 39 Tagen, 4 Stunden, 42 Minuten und 7 Sekunden offensichtlich.
das ist gut möglich. Wie gesagt, ich bin da im Moment echt, ich würde mich da gerne noch ein bisschen mehr einbringen, aber im Moment ist es halt mir einfach nicht möglich. Und dementsprechend, ja, muss ich sagen, wie gesagt, ist ein cooles Projekt. Ich habe da auch Bock drauf im Moment, aber einfach aus Zeitgründen bin ich da so ein bisschen.
Ich glaube, du bist da als zweiter Vorsitzender dabei. Da hast du schon eine ganze Menge getan. Da wird noch eine Menge auf dich zukommen. Das ist in Ordnung. Ich wollte nur ein bisschen Werbung tatsächlich mal machen, weil ich das letztens gesehen habe und ein cooles System fand. Alle schon mal da aufgleisen. Soll keiner hinterher sagen, er hat nicht gewusst, wie es funktioniert und wo es das gibt. Das soll zumindest nicht an uns scheitern.
Nein. Und sobald da die Anmeldephase ist und was, werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal Werbung machen und dann werden wir auch nochmal detailliert darauf eingehen.
Die Trommel wird gerührt.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, super. Das dann jetzt aber endgültig wirklich zum ganzen, zu den internen News. Wie hat man das früher in der Schule immer genannt? Ich weiß es gar nicht. Die administrativen Tätigkeiten. Und wir starten mit unserer Rubrik den Hörertrades. Dabei kommt der erste von Kugelblitz-9. Er sagt dann dieses Mal wieder ordentlich, da haben wir wohl gesagt, hier ein bisschen detaillierter in Richtung League-Settings, zu dem Trade kommen wir dann später noch.
Ja. Man muss sagen, wir vielleicht mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, normalerweise würden wir heute gar nicht aufnehmen, weil wir die Folge schon letzte Woche aufgenommen haben. Ja, gehabt hätten, aber aber leider hat die Technik uns oder meine Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, wodurch wir jetzt ein bisschen umgeswitcht sind und dann heute auch die Hörer-Trades dann mit reinkommen, die dann letzte Woche eigentlich schon für diese Woche aufgenommen hätten sollen sein. Und es ist alles ein bisschen verzückter, deshalb Es geht jetzt los.
Sag's, wie es ist, Phil. Deine Freundin hat mit ihrem Netflix-Streaming die ganze Leitung weggesaugt. es geht kein Drumrumreden. So. Wir konnten nichts dafür. Das ist offen. Das ist klar. Ja. Also entweder war es deine Freundin oder die Telekom oder wie auch immer dein Anbieter ist. Also da geht die Schuld hin.
Ja, das ist tatsächlich die Telekom.
Ja, dann haben wir doch ein leichtes Opfer gefunden.
Ja, im Zweifel immer auf die Telekom draufschlagen. Ja, das ist
immer drauf.
Das ist auch kein
immer
Verkehr. Drauf.
Ja, genau. Also. Ja, dementsprechend, und die Hörer-Trades, wir haben zwei, das haben wir noch geschafft letztens, wir haben sie sogar aufgenommen, dabei hatten wir eine Menge Spaß sogar, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt nochmal neu, wir nehmen nochmal auf im Moment und wollen hier nicht zusammenschneiden und dann so unauthentisch werden. Die kommen jetzt gleich in wenigen Minuten. Wir starten jetzt mit dem quasi zweiten Trade von Kugelblitz schon rein. Und er sagt eben, das ist jetzt eine 12-Team Superflex PPR Titan Premium Liga mit 6-Point per Passing Touchdown. Nach dem Gronk-Retirement war ich plötzlich needy auf Tight End. Eigentlich wollte ich Stafford nicht abgeben, da ein wichtiger Bestandteil meines Teams im Win-Now-Fenster war. Bei dem Deal konnte ich aber nicht Nein sagen. Habe noch Mac Jones in der Hinterhand. Der ist jetzt sein zweiter Quarterback. Kugelblitz gibt hier Matt Stafford, wie gesagt, ab und bekommen tut er Devontae Smith und Pat Freiermuth. Phil.
Ja, also erste Regel reagiert nicht über, wenn der Saisonstart noch 2 Monate hin ist. Also, oder über 2 Monate hin ist.
Ist ja 2,5 sogar, ja.
Ja, so, ich denke mal, da hätte man auch günstiger an einen Quarterback kommen können, an einen Tight End kommen können und nicht Stafford abgeben müssen. Ich hätte Stafford nicht für Smith und Freiermuth abgegeben. Das ist mir ein bisschen wenig und deshalb ja, bin ich da eher auf der Stafford-Seite.
Ja, für mich ist es überdeutlich. Also ihr werdet später, wir schauen ja heute auf die Titans, sehen, wie was ich von Pat Freiermuth halte. Das ist überschaubar, ehrlicherweise. Kann verstehen, wenn man da ein bisschen höher ist, aber dann schaut euch mal an, warum. Wenn es an den Punkten vom letzten Jahr liegt, dann wie viele Touchdowns hat der Mann gemacht? Und wir haben jetzt sprechen wir später noch über die Running Backs, aber ich kann mich erinnern, wir haben letzte Woche schon ein bisschen zu den Running Backs angefangen und da hast du ein bisschen über Najee Harris gesprochen und gesagt, da könnten auch ein paar mehr Touchdowns rauskommen dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn das so ist, die gehen auch bei jemand anderem weg. Die Steelers werden nicht ohne Ende Touchdowns auflegen und da sind noch so viele andere Spieler da. Wir sprechen ja später zu Freiermuth. Also es ist gefährlich. Und dann Matthew Stafford, das ist echt ein super Quarterback. Haben wir letzte Woche in den Quarterback-Rankings besprochen. Und Smitty ist okay, das ist alles in Ordnung, kann man schon machen. Aber das ist kein Second-Round-Startup-Pick. Das ist ein Fünftrunden-Pick im Startup. Vielleicht ein Sechstrunden-Pick sogar.
Ja.
Und Muth, oh.
Und auch nicht, ja, und vor allen Dingen, er sagt ja auch hier nochmal Win-Now-Team. Devonta Smith und Freiermuth sind halt keine Win-Now-Assets unbedingt.
Also warum nehme ich jetzt wirklich so viel Value in die Hand für Freiermuth? Was ist da die Erwartung? Was macht der für eine Saison? Top 5 Titan? Oder halt wirklich so eine League-Winning-Titan-Season? I doubt it. Und dann, was ist der Punktevorsprung gegenüber einem, keine Ahnung, Hunter Henry oder... Ja. Dem vorhin in der Frage schon angesprochenen Zach Ertz, je nachdem, wo der ist, kriegst du ihn nicht. Das ist schon klar, aber es gibt so viele Titans, die du dann reinstellen kannst.
Ja, es gibt da wirklich einige Alternativen, die entweder sehr viel günstiger sind, genau, oder eben ja, für andere Assets zu bekommen sind.
Ja, genau. Ja, genau. Daher bin kein Fan von dem Deal-Kugelblitz und ja, da hätte ich versucht, Stafford zu behalten. Vor allem jetzt hast du Mac Jones auf dem Ding. Ich glaube, da kriegst du einen höheren Points per Game Verlust als das, was du da wieder reinstellst über Muth und Smitty.
Ja, und stell dir vor, er hätte Mac Jones getradet. Was für einen Titan hätte er dafür bekommen?
Ja, richtig.
Also dafür hättest du wahrscheinlich einen Waller bekommen.
Ja.
Oder einen Kittel. Ich glaube, den habe ich in der Liga. Also nee. Aber wahrscheinlich hättest du dafür auch einen soliden Titan bekommen für Mac Jones.
Ja. Gut, so. Nächster Deal, den wir haben, der kommt von Go Devil und er sagt 12 Team Superflex, no Titan Premium mit 11 Startern. Er sagt, die beiden First, die er abgegeben hat, sind von den diesjährigen Finalisten, die auch wieder um den Titel spielen sollten. Deswegen denkt er eher, dass die late werden. Er hat hier Kyle Pitts bekommen und dafür Dalton Schultz plus 2 eben 23er Firsts abgegeben. Ich sehe, die Reaktion im Chat war krass. Also es hat drei Smileys mit aufgerissenen Augen aufgrund des Deals. Ich kann es verstehen, das ist natürlich ein Blockbuster. Ich persönlich bin hier vielleicht für viele überraschenderweise, aber durchaus, ich glaube, knapp auf der Pitts-Seite. Das ist jetzt kein Home Run, aber ich glaube, der ist in Ordnung noch.
Ja, also tatsächlich, ich tue mich ja auch ganz schwer. Ne? Das spricht dann wahrscheinlich dafür, dass es ungefähr für mich ein ausgeglichener Deal ist in meinen Augen. Also, es ist halt kein Titan Premium. Das muss man halt beachten. Und 11 Starter sind halt auch schon ein bisschen mehr als Durchschnitt. Das heißt also, letztlich, du brauchst halt ein paar mehr Spieler. Das heißt auch, die Late 23 First sind etwas aufgewertet in dem Sinne. Mhm. Und Dalton Schultz sollte auch ein ganz solide, also mich würde es nicht wundern, wenn Dalton Schultz Kyle Pitts outscored dieses Jahr. Es ist. Kyle Pitts ist halt ein Unicorn. Es gibt im Moment keinen jungen Tight End, der das Potenzial hat, ne? Zumindest mal mittelfristig gesehen. Und von daher, wenn er jetzt im Rebuild eher ist, wovon ich mal ausgehe, wenn er jetzt hier die 2-23 First hat, die nicht seine eigenen sind und sowas, ist es wahrscheinlich eher ein Rebuilding-Team gewesen. Und wenn du dann die Chance hast, für Kyle Pitts zu traden, dann kann man auf jeden Fall einen Case dafür machen, das zu tun, weil die Chance bietet sich dir halt nicht immer. Das ist halt so ein Spieler, den kannst du nicht immer bekommen. Und dementsprechend kann ich es schon nachvollziehen, wenn man das dann investiert. ich, wie gesagt, ist vom Value her, es ist echt, es ist ein even Deal. Ich kann aber schon beide Seiten irgendwo ein Stück weit verstehen.
Wenn da Jamar Chase stehen würde, dann?
Ja, dann wäre ich wahrscheinlich noch ein eher ein leichtes Stück für Chase, weil ja, es wahrscheinlich nach PPR League so. Also dann wäre ich wahrscheinlich ein Stück weit auf der Chase-Seite, weil das dann noch für Chase akzeptabel auf jeden oder ein gutes oder ein
guter Preis Chase, ist. Bei Chase ist halt das Ding, er hat jetzt schon die Situation mit seinem Quarterback auf Jahre hinaus und so. Das darf man einfach nicht unterschätzen, dass bei Pitts alles offen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Kyle Pitts, ich glaube, er ist halt wirklich einer der besten Receiver der NFL innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre.
Da können wir gleich nochmal ein bisschen
drüber sprechen. Ja, absolut, das stimmt. Genau, deswegen, also ich finde ihn okay. Ich würde den wahrscheinlich auch so machen. Und ich verstehe das, dass man, wenn es zwei Finalisten sind und die Teams auch stacked sind, dass man halt dann auch die Picks schon ein bisschen abwerten muss. Ist
glaube ich, auch klar. Klar, wenn man dir sagt, das sind auf jeden Fall irgendwie zwischen 1,8 und 1,12 und so, das ist ja schon relativ absehbar, wenn jetzt keine, natürlich immer Ausnahmen bestätigen, die Regeln. Ja. Entschuldigung, kurz die Stimme versagt. Mussten wir mal schauen. Aber gut, denke, alles gesagt.
Genau, das waren unsere Thailand-Deals hier zum Einstieg in die Folge. Perfekt, perfektes Timing. Und wir kommen zum nächsten Deal, der kommt von Ivan Sorensen. Sagt, dass eine 12er PPR Superflex mit drei Wide Receivern als Starter. Startup war dieses Jahr, da er noch etwas unklar wer wie stehen wird. Ivan Sorensen bekommt hier Chris Godwin und einen 24 First. Abgegeben hat er dafür CeeDee Lamb und einen 24 Third. It's your stage.
Ja, würde ich auch machen. Also ich sehe Lamb schon deutlich über Godwin, das ist schon richtig, aber wenn ich einen First-Rounder hier bekomme dazu, dann ist das für mich auf jeden Fall, je nachdem immer, wie mein Team aussieht, aber dann mache ich den Deal auf jeden Fall auch, denke ich.
Ja, ist natürlich schade, dass ein 24er ist. Ja. Glaube ich, brauchen wir nicht reden. Ist aber im Prinzip in Ordnung. Was kriegst du für Godwin noch? So, kriegst du vielleicht noch einen zweiten First?
Ja, für Godwin
schwierig wahrscheinlich.
Schon, ja, wahrscheinlich kein 23 First, ne? Das ist immer so das Problem. Aber für Godwin an sich, also ein 22 First, könntest du locker bekommen.
Genau.
Ja.
Ne? Genau, ja, ja.
Von daher.
Mal sehen, aber den kann man, also den Deal kann man auf jeden Fall machen. Ich bin ja eh kein großer CD-Fan, von dem her ist das schon in Ordnung. First einfach mal einsammeln, das ist immer gut. Gut, dann haben wir den nächsten Deal, der kommt wieder von Kugelblitz eben und das ist ein ganzes Ligensystem, ein Bestball-System, Format, das hat eben Auf- und Abstieg. Und er sagt, ich möchte dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Als Zusatzinfo dazu sei noch gesagt, dass es zwar eine One-QB-Liga ist, also gibt 14 Teams, aber Quarterback-Play ist ein bisschen aufgewertet, beziehungsweise gutes Quarterback-Play ist aufgewertet. Heißt, es gibt weniger Top-Quarterbacks und die machen dann auch ein bisschen mehr Unterschied. Die zu den genaueren League-Settings will ich gar nicht zu sehr eingehen, das ist ein bisschen spezieller. Wir können auch kein Scoring danach durchrechnen anhand von irgendwelchen Projections und so weiter. Wenn ihr so spezielle Settings habt, dann seht es uns nach, dass wir da dann konkret auch nicht immer eine hundertprozentige Antwort geben können. Wir nehmen hier jetzt einfach mal das so an und gehen rein. Kugelblitz bekommt hier Kirk Cousins, Adam Thielen, Juju Smith-Schuster, Aaron Jones, George Kittle und Hunter Renfrow. Also eine ganze Menge Win-Now-Assets. Und abgegeben hat er Trevor Lawrence, CeeDee Lamb und den 23 First. Ah ja, und ich muss starten. Mhm. Also, genau. Ich sag's wieder, CeeDee Lamb ist nicht unbedingt mein absoluter Favorite. Trotzdem muss man natürlich schon respektieren, was der für einen Marktwert hat und was er auch für eine Saison spielen kann dieses Jahr. Mit Amari, der jetzt weg ist. Aber trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich glaube einfach nicht so recht dran, dass er ein Top-5-Receiver in der NFL ist. Mal sehen. Trevor Lawrence natürlich eine totale Wildcard. Gerade in einer One-QB-Liga, bei der gutes Quarterback-Play aufgewertet wird. Der Typ kann auch einfach komplett irrelevant sein und bleiben in so einem System. Daher würde ich den schon deutlich abwerten, einfach im Vergleich zu dem, wie wir normal in Superflex rangehen. Und ein 23 First, klar, ist super, aber ja, dafür steht auf der anderen Menge auch eine Menge. Kirk Cousins, ganz solide, der scored. George Kittle, Aaron Jones, oder besonders Aaron Jones, ist natürlich ein super Win-Now-Asset. Also wenn man dann aufsteigen kann, wenn der Rest passt, das ist ein dickes Plusgeschäft. Und Adam Thielen, Juju, Hunter Renfro, das ist alles eine ganze Menge für die Tiefe. Und wenn das eine 14-Team-Liga ist, also ist es ja, auch mit relativ vielen Starterpositionen, dann bringen die schon eine ganze Menge. Also bin hier schon ein Fan davon overall und finde, das ist ein guter Deal. Da gebe ich dann Lamb und den 23 First plus Lawrence durchaus aus.
Ja, würde ich dir zustimmen. Kann ich so unterschreiben.
Kannst du so unterschreiben. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch einen letzten Deal und der kommt von Y-Sturm oder Y-Sturm. Wir haben es letzte Woche diskutiert und sind zu keinem Ergebnis gekommen.
Genau, ich habe die These aufgestellt.
Ich glaube, wir gehen... erläutere das nochmal.
Ja, ich habe die These aufgestellt, dass das eine Zusammensetzung aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und des Nachnamens ist. Also Y-Sturm, in dem Sinne Yannick genau, Sturm. So und vielleicht...
Ja, Yannick haben wir getauft, richtig.
Wir haben Yannick getauft. Also sag hier uns gerne nochmal Bescheid, ob wir da richtig liegen. Genau, und da haben wir letztes
Mal... Ich habe ein echt gutes Gefühl. Das ist safe in Yannick.
Ja, denke ich auch.
Also Yannick bekommt, oder sagen wir so, Yannick sagt erstmal 10-Team PPR 1QB mit IDP. Und Yannick bekommt T. Higgins und den 23 First und abgeben tut er Breece Hall und den 23 Second.
Ja, also ich hatte jetzt hier eine Woche Zeit, darüber nachzudenken und man muss schon T. Higgins und den First nehmen, denke ich, wenn man es echt im Vakuum betrachtet, aktuell zumindest noch. Ne? Also
ja.
Für mich natürlich einiges an Potenzial, aber ich denke, wenn ich mich heute entscheiden müsste, dann würde ich Higgins und den First nehmen.
Ja. Ich sehe das genauso. Higgins ist einfach ein Hammer-Receiver, junger Kerl. Breece Hall, bin ein riesen Breece Hall-Fan. Und wenn ich weiß, das ist 2-0-1 und 1-12, dann nehme ich Hall. Aber davon kann man halt nicht ausgehen.
Zehnerliga, ne?
Und 1-10. Ja, okay, gut. Da ist natürlich ein Hall nochmal ein Tick Mehrwert, aber trotzdem Higgins auch einfach ein Top-Receiver auf Jahre hinaus, auch in der 10-Team-Liga. Ja. Gut, das dazu und daher, Yannick, gib uns Rückmeldung, ob wir übrigens recht liegen mit deinem Namen, ansonsten ist es halt jetzt dein neuer Spitzname. Dann ist das so. Ich werde an der Arbeit immer Werner genannt. Also,
Werner, ja. Wie kommst du zu dem unrühmlichen Namen?
Ich hatte, als ich meinen ersten Tag hatte bei meiner dann Stelle jetzt, auf meine jetzige Position gewechselt bin, kam ich so ins Büro rein mit meinem Laptop und dachte so, ja, okay, da wird jetzt mein Chef sitzen, ich sag mal Hallo und so, ne, und ja, wird schon was organisiert sein. Und was war? Da war einfach nur wie so ein Besucherschreibtisch quasi. Da war nicht mal ein richtiger Schreibtisch da. Und es war auch kein Stuhl da. Es war einfach nur so gar nichts. Und er hatte auch keine Zeit, irgendwie, was auch immer sie da zu tun hatten. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Und dann irgendwie so, ist jetzt so, keine Ahnung. Und dann habe ich mir von irgendwo einen Besucherstuhl auch noch geholt. Und am nächsten Tag hat dann eine Kollegin, der habe ich echt leid getan, die hat dann zumindest einen richtigen Bürostuhl besorgt. Und da hatte aber ein Werner wohl echt krasse Verlustängste früher, weil der hatte, kennst du diese, an dem Bürostuhl sind ja immer unten so 5 Sprossen, also wo du quasi so weggeht. Und da hat er auf jede einzelne, auf jeder Seite Werner draufgeschrieben. Hat keinen davon abgehalten, dass ich den Stuhl am Ende bekommen habe. Und ja, dadurch, dass wir, ich glaube, dass wir 3 Florians in der 4 sogar mittlerweile, 4 Florians in der Controlling-Abteilung sind, war sowieso immer schwierig. Und ja, deswegen bin ich jetzt zumindest Werner.
Ah ja. Ja, siehst du.
Werner Beinhardt.
49er Werner.
Ja, so. Genau. So, mein neuer Twitter-Handle.
Ja, auch geil.
Wäre auch nicht schlecht.
Ich muss bei dem Namen Werner immer an Stefan Henschel, das ist eine Kiez-Legende.
Okay.
Da gibt es so einen Beitrag und da machen die so eine Reportage und dann zeigt er den Kiez und dann kommt so ein Typ, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen verwirrt oder betrunken, ins Bild die ganze Zeit und nervt. Mhm. Und dann knallt er dem eine, also der ist halt so Zuhälter, und der knallt er dem halt vor laufender Kamera eine und geht so drei Schritte weiter, als wäre nichts gewesen. Oh, das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Das ist also ein Weltklasse Beitrag, das ist wild. Da muss man sich mal angucken bei YouTube oder sowas. Mal Hallo Werner eingeben, Stefan Henschel. Gott hab ihn selig, das ist wirklich Weltklasse. Also.
Ja. Das ist geil. Das werde ich mir mal reinziehen. Okay. Ah, herrlich, herrlich, richtig gut. Okay, gut. Schade, hätte ich jetzt halt sogar fast mehr Bock drauf als auf Titan Rankings. Aber auch Titans are people too, quasi in Fantasy Football. Und deswegen machen wir die heute, beziehungsweise diese Woche. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein. Phil, was ist dir denn wichtig an einem Titan? Worauf legst du denn da großen Wert?
Dass er eine große Rolle in der Offense spielt. Zunächst mal für Fantasy Football wollen wir immer, dass der Titan ein guter Receiver ist und auch als solcher eingesetzt wird. Ne? Also bringt es nichts, wenn ein Titan irgendwie 80% der Snaps als Inline-Blocker spielt, dann hat er in der Regel nicht so einen hohen Wert für mein Fantasy-Team jedenfalls, fürs NFL-Team sicherlich schon. Aber also wichtig ist einfach, dass er eine gute Receiving-Rolle in seiner Offense hat und natürlich auch ein gewisses Talent mitbringt. Das wäre auch ganz schön. Und ich glaube, das reicht im Prinzip schon.
Ja, ich würde nochmal Athletik groß Werbung machen, denn athletische Titans haben immer auch die Chance, dann eben größere Rollen zu bekommen, Big Plays aufzulegen und eben auch von ihren Coaches dann entsprechend eingebunden zu werden. Denn es sollte nicht überraschend sein, aber generell kann man sich auch fast darauf verlassen, dass Coaches versuchen zu gewinnen. Und die tun sich auch ein bisschen leichter, wenn ein Talent schnell ist, groß ist und damit eine Mismatch-Waffe ist. Das ist natürlich eine wichtige Sache, nicht nur in der Rookie-Evaluation, sondern dann auch in der NFL. Und gerade bei Tight Ends muss man halt sich auch etwas gedulden, dass sie sich auf der Position etwas entwickeln. Das heißt, auch bei Second- und Third-Year-Playern gewichte ich das schon immer noch. Klar, bei einem, weiß ich nicht, Travis Kelce ist sehr athletisch, aber wenn du mal in dem Stadium bist, dann ist es natürlich auch egal. Das ist ja klar. Ja. Gut, so, das dazu und dann lass uns reinstarten. Hast du denn einen überraschenden Mann an Position 1 oder nicht?
Nö, denke ich nicht. Also, wir haben vorhin schon kurz über ihn geredet und ich habe zwei Spieler in Tier 1.
Das ist ja schon mal überraschend.
Findest du?
Finde ich schon.
Ja, ich habe Kyle Pitts aber in der 1.
Ja, das ist wenig überraschend. Das wäre fast schon Clickbait oder nee, wie dieser Hot Take. Hot Take Season, ihn nicht an der 1 zu haben, glaube ich. Ich kann mich nur anschließen und für mich ist er auch der Einzige im Tier 1.
Ja, ich hab noch mit im ersten Tier Mark Andrews.
Das dachte ich mir fast.
Ja. Hat einfach eine bärenstarke Saison gespielt, hat Marquise Brown als Target-Konkurrenz verloren. Und ist die unangefochtene Nummer 1 Receiving-Waffe in Baltimore. Und ich glaube einfach, ist auch erst 26, ne?
Mhm. Er ist 26,7 Jahre alt.
Genau. Und dementsprechend für mich gehört er da auf jeden Fall mit rein. Er hat es wieder und wieder bewiesen. Und Andrews ist einfach, also Pitts und Andrews gehört in dem Sinne die Zukunft auf der oder die Gegenwart und vor allem die Zukunft auf der Titan-Position.
Ja, ich bin bei Andrews ein Ticken weniger bullish, muss ich sagen. Einfach, ja, die Baltimore-Offense, ich denke schon, dass sie nochmal runlastiger wird. Sie haben natürlich auch, klar, jetzt ist Marquise Brown weg. Dafür ist natürlich sollte Rashad Bateman doch eine deutlich größere Rolle kriegen, klar. Denke ich. Das ist ein bisschen der Counter-Effekt, aber trotzdem gebt ihr auch recht, dass ein Andrews, der letztes Jahr irgendwie einen 23-25% Target Share irgendwo in der Range hatte, der wird nicht signifikant abgeben oder der fällt nicht auf einmal wieder runter auf 18% oder so, nur weil Rashad Bateman da ist. Ja. Und deswegen Top Tight End. Ich würde aber nochmal kurz gern Kyle Pitts, den haben wir jetzt fast ein bisschen übergangen irgendwie, dessen Rookie-Saison nochmal schon ein bisschen würdigen. Was der da bei den Falcons gespielt hat, war unfassbar gut. Es ist sehr ungewöhnlich, solche Zahlen zu sehen bei einem Tight End. Und das war einerseits, ist der Target Share super, aber das ist noch nicht mal das Ungewöhnliche. Besonders sein Air Yard Share ist einfach krass. Das heißt, er wird halt auch wahnsinnig tief angespielt. Er ist super viel outside eingesetzt. Und das sind einfach so, er ist halt eigentlich ein Receiver. Muss man sagen. Der ist ein absolut verkappter Receiver, der auf Tight End spielt. Und das ist halt einfach ein Mismatch oder ein Vorteil, den du in deinem Fantasy-Team hast, wenn du ihn da auf der Tight End-Position spielen lassen kannst. Seine Yards per Route Run, gerade gegen Man-Coverage, gegen Press und so, unfassbar gut. Wirklich unfassbar gut. Das ist einfach stark. Und ich glaube tatsächlich, dass er innerhalb der nächsten zwei Jahre einfach ein Top-Receiver sein wird und dass wir ihn dann auch unabhängig von Fantasy-Football und Matchup-mäßig der Tight-End-Positionsvorteil, dass er einfach auf einem Level mit Jefferson Chase sein kann, was seine Production angeht. Alles hängt natürlich, ob das dann wirklich so kommt, von dieser Situation bei den Falcons ab. Was machen die auf Quarterback? Kriegen die es hin, eine halbwegs effiziente Offense hinzustellen? Wenn nicht, dann wird er immer zurückgehalten sein dadurch. Das ist auch der Grund, warum man ihn schon noch discounten muss, aus meiner Sicht, im Vergleich zu den anderen. Kriegen die das hin auf Quarterback und schaffen das, dass da einer steht, der auch mal, weiß ich nicht, 4.500 Yards auflegen kann in einem Jahr, in diesen 17 Spielen. Mittlerweile ist es jetzt auch nicht so viel. Dann ist da voll Abfahrt und Hype für Kyle Pitts aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Wie würden wir über ihn reden, hätte er jetzt im letzten Jahr einfach statt einem 6 Touchdowns oder 8 Touchdowns gefangen.
Ja.
Ich glaube, dann würde der in der ersten Hälfte der ersten Runde im Startup gehen.
Ja,
ja, also 100%. Tatsächlich. Ich glaube einfach, das ist der einzige Grund, weswegen das noch nicht der Fall ist. Es ist genauso. Wie du sagst, die Situation ist halt fragwürdig, aber ich sag mal, Kyle Pitts ist noch nicht mal 22. Das heißt, selbst theoretisch, wenn die erst in 3 Jahren wieder einen soliden Quarterback hätten, ist er dann immer noch keine 25, also jünger als Mark Andrews jetzt. Das wäre einfach, also der hat noch eine sehr lange Zeit an Production, sollte nichts schief gehen vor sich. Dementsprechend, das muss man hier einfach mit berücksichtigen.
Ja, definitiv. Krasser Spieler. Immer wenn man ihn kriegen kann, wäre das cool, aber er ist einfach auch nicht mehr so undervalued. Er geht eigentlich in jedem Startup, mit dem ich bin, geht er Ende Runde 1. Manchmal so Anfang Runde 2 noch, aber dann ist er vom Board und da ist halt nicht mehr so viel Luft. Also ist schwer zu kaufen.
Also tatsächlich, zu mir ist er in einigen Startups, das ist aber jetzt schon ein bisschen länger her, noch an Ende Runde 2 gefallen.
Krass.
Da habe ich natürlich dann super gern, also ich tat mich dann auch immer in gewisser Weise immer so ein bisschen schwer, ihn so früh zu nehmen, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, auch wenn das durchaus wert ist, aber da sind halt dann manchmal noch Quarterbacks auf dem Board, wo ich denke, boah, ne, da weiß ich, was ich habe von der Production her auch und aber wenn, also Ende Runde 2 ist er halt ein absoluter No-Brainer und auch schon, also Mitte Runde 2 auf jeden Fall, also absoluter No-Brainer. Aber ich glaube, da fällt er wirklich nicht mehr hin. Ich glaube, die Zeit haben wir auch gehabt.
Ja, das stimmt. Es gibt durchaus einen Case, glaube ich, zu machen dafür. In Titan Premium sollte er der erste Nicht-Quarterback vom Board sein.
Ja, man kann dafür Argumente finden, auf jeden Fall. Die liefern dir aber auch Spieler wie Chase oder Jefferson beispielsweise, wo man JT definitiv auch den Case machen kann und auch ein JT. Also es gibt ja mehrere Spieler, aber ich sag mal, er sollte schon unter den Top 5 sein, Top 5 Non-Quarterback sein, die zuerst vom Board gehen. Auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen.
Gut, Das zu Kyle Pitts, dann kurz noch zu Mark Andrews. Du hast es schon angesprochen, du hast eigentlich schon die Situation ganz cool analysiert. Ihr habt ein bisschen gesagt, was die Concerns sind, warum er für mich ins zweite Tier quasi rutscht. Da ist er für mich aber dann auch wieder alleine. Ehrlich gesagt, die Kombination aus Production und Alter, die ist doch, ja, die hebt ihn noch von dem dritten Tier für mich ab. Bin echt gespannt, wie er jetzt nächstes Jahr spielt. Witzig oder Fun Fact tatsächlich, also im letzten Jahr war er ja auch Tight End 1 am Ende und er hat besonders krass zum Ende der Saison performt, beziehungsweise in den Fantasy Playoffs dann performt und so weiter. Da war aber nicht Lamar Jackson der Quarterback, sondern Tyler Huntley und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. McCurley?
McSorley.
McSorley
heißt das. McSorley, glaube ich.
Trace McSorley hat da auch mal gespielt. Also in den Spielen hat er komplett abgerissen. Ich glaube, dass das, ehrlich, ich würde da nicht zu viel rein interpretieren. Also ich glaube nicht, dass er mit einem Lamar Jackson schlechter performt dann deswegen oder so. Würde ich jetzt nicht. Ich finde es dann ein bisschen übertrieben, das wiederum da rauszuziehen. Ich denke, es ist auch viel Neues. Ist einfach ein Top-Tight-End und Top-Pass-Catcher da in der Offense. Da braucht man keine Sorge ab.
Es ist halt häufiger so, dass Backup-Quarterbacks sich absolut an die Stars klammern, was die Pässe angeht. Übrigens, ich erzähle Quatsch, McSorley war das gar nicht, der sonst mal bei Baltimore, es war Josh Johnson.
Josh Johnson.
Ist. Ich gucke hier gerade nämlich nach. Genau, Josh Johnson war das nämlich, der ein Spiel gestartet ist.
McSorley war das damals, das war noch 2020, oder?
Ja, genau. Irgendwann kam der mal rein. Ja. Also, genau. Nee, da hatte ich dann irgendwie einen Fehler. Manchmal muss man dann immer noch mal gegenchecken. Das habe ich gerade hier getan. Ja. Ich glaube, wie gesagt, einfach, dass so Backups sich einfach immer an die Stars klammern, weil ne, die machen halt auch einen guten Job dann für die. Und deswegen werden dann oftmals diese Heavy Games von solchen Spielern dann nochmal
bevorzugt. Ja, du hast auch Tight End in der Regel niedrigere A-Dot, ein bisschen einfacher anzuwerfen als jetzt der Outside Receiver.
Ja, größeres Target.
Genau, das ist einfach so. Gut, jawohl, das zu Mark Andrews und ich würde sagen, damit er ist für dich schließt dann das erste Tier ab. Für mich ist das dann auch, ist das zweite Tier dann fertig. Übrigens, vielleicht nochmal kurz dazu, wir haben das ja letztes Mal auch so gemacht. Gab es bei dir ein Movement bei den beiden seit November?
Ja. Also ich habe ja damals noch Pitts auf der 4 gehabt.
Okay.
Weil ich wollte es erst sehen einfach. Ich hatte ihn ein bisschen zu niedrig, das ist gar keine Frage. Und Andrews hatte ich auf der 3 tatsächlich. Ah, ja. Also damals, da. Bei Andrews war ich eigentlich schon die ganze Zeit recht hoch, aber genau, hat ihn da noch über 3.
Ja. Bei mir war Pitts damals schon die 1, Andrews war die 4 und hat für mich das zweite Tier abgerundet. Also er hat sich für mich jetzt schon noch, also er hat sich einfach abgehoben durch seinen Saisonschlussspurt von den Kollegen, die jetzt dann folgen. Deine Nummer 3, Phil, wen hast du denn da?
Ja, für mich kommt jetzt mein zweites Tier und das sind fast 3 Spieler. Meine Nummer 3 an sich ist Travis Kelce.
Okay.
Natürlich muss man sagen, das Alter spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Kelce kommt mittlerweile in eine Altersregion, wo du sagst, okay, der Horizont ist schon erkennbar. der Karrierehorizont ist erkennbar. Und irgendwann geht es dann halt auch nicht mehr weiter. Aber wenn du Contender bist, dann willst du Travis Kelce auf der Tight End Position haben. Es gibt noch ein paar Alternativen, die man haben kann, aber eigentlich willst du Kelce haben. Und diese High-End Production, auch wenn es in einem begrenzten Zeitraum ist, die muss man einfach hoch bewerten. Und ich glaube, Kelce wird einfach nochmal in Kansas City im nächsten Jahr nochmal eine große Rolle spielen. Weil wir haben da schon drüber gesprochen, die haben zwar einiges an Waffen auch dazugeholt, aber er wird für Mahomes einfach das Go-To-Target sein, weil die anderen eben nicht da waren. Man muss sich gewöhnen, Spieler wie auch ein Sky Moore muss erstmal reinkommen. Es wäre ungewöhnlich, wenn ein Rookie, der nicht in der ersten Runde gedraftet wurde, gleich da irgendwie die Nummer 1 Anspielstation wäre. Auch Juju Marcus Valdes-Scantling sicherlich keine Spieler, die jetzt 150 Targets commanden. Also Juju hat das schon mal getan, aber würde mich doch stark wundern, wenn er das im ersten Jahr in Kansas City tun würde. Und dementsprechend glaube ich einfach, Kelce hat noch mindestens mal eine Elite-Saison, Tight End 1-Saison im Tank und wenn nicht sogar zwei.
Ja, ich bin da echt gespannt. Ich verstehe das Ding bei Kelce, also er ist jetzt 32,7 Jahre alt. Übrigens, Fun Fact mal kurz am Rande. Kyle Pitts, Mark Andrews, Darren Waller, Travis Kelce und George Kittle haben alle zwischen dem 6. September und dem 9. Oktober Geburtstag. Oh. Also Analytics aufgeschrieben bitte. Von Anfang September bis Anfang Oktober. Da musste ungefähr sein, dass du in die Elite Tight End Region dann auch vorstoßen kannst.
Welches, wir können ein bisschen Astrologie einfließen lassen.
Ja, ich wollte
es gerade. Welches Sternzeichen ist das? Also ja. Waage kommt danach auf jeden Fall. Was kommt denn vor Waage praktisch für ein Kennzeichen, ja. Sternzeichen?
Das ist echt eine gute Frage. Warte. Ah, das sind die 12 Tierkreiszeichen des Zodiacs. Oder Zodiacs. Wusstest du das? Ich kenne nur den Zodiac-Killer, deswegen ist das echt krass. Auf jeden Fall, also Jungfrau ist 23. August bis 22. September und dann ist die Waage 23. September bis 22. Oktober.
Okay, also Jungfrau oder Waage muss es dann sein.
Genau. Ja. Dann sieht's gut aus.
Ja.
Ich muss gleich mal meine Devi-Spieler ein bisschen checken, wann die so Geburtstag haben, wie das Sternzeichen ist. Vielleicht findet man dann noch den Aszendenten, oder heißt das? Oh, das habe ich zwar nie ganz verstanden, das System, aber ja, das sind die wichtigen Dinge. Zurück zu Travis Kelce. Ich verstehe komplett deinen Punkt. Ich glaube auch, jeder, der nicht auf Travis Kelce setzt für den Tight End 1 in 2022, geht da ein bisschen Risiko ein. Das ist obvious, das springt einem eigentlich quasi schon ins Gesicht, dass er das wahrscheinlich sein wird. Nichtsdestotrotz, seine Production ging halt so minimal nach unten, gerade so die Peripherals, Points per Game waren noch völlig in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt dieses Jahr dann läuft. Hill ist trotzdem einfach weg, du hast es schon erklärt, die anderen Waffen müssen sich erstmal da reingrooven. Travis Kelce ist einfach eine Bank und bietet den krassesten Floor. Nichtsdestotrotz habe ich ihn nur auf der 4, muss ich sagen. Ich habe da noch einen Kollegen vor.
Ist ja auch, also letztlich kommt es hier sicherlich drauf an, wie hoch man Alter versus Production gewichtet. Ja. So, und dann kann man sicherlich auch einen Case dafür machen. Ja. Mir ist übrigens gerade, und da jetzt muss ich noch einmal zurückspringen.
Ja.
Mir ist übrigens noch ein Punkt für Kyle Pitts eingefallen.
Ja.
Und zwar, wenn Marcus Mariota der Starter in Atlanta ist, der hat unter anderem Delaney Walker zu Top-Tight-End-Saisons verholfen. Ne, das darf man nicht unterbewerten. Nein, also das musste ich hier nochmal an der Stelle, das wollte ich vorhin noch bringen, hatte ich aber vergessen. Deswegen, aber jetzt zurück zu Kelce, beziehungsweise zu dem Tight-End, den du noch vor ihm hast.
Ja, das ist Darren Waller. Der Mann ist gerade noch unter 30, der wird dann eben, jetzt habe ich es wieder vergessen leider, die einzelnen Geburtstage, aber der wird, glaube ich, auch im September 30. Darren Waller ist halt ein absolutes Biest, ja, unfassbar, was der letztes Jahr, wir haben da, glaube ich, in der November-Folge haben wir sogar schon drüber geredet, so, dass seine Points per Game letztes Jahr nicht zu dem gepasst haben, was er an Target-Share und Area-Share aufgelegt hat. Das war halt eine super ineffiziente Raiders-Offense, die gerade in der Red Zone einfach reingeschissen hat, obwohl er da fast 40% der Targets gesehen hat zu dem Zeitpunkt, als wir die letzten Rankings gemacht hatten. Also er wird eigentlich da, er bekommt die Opportunity, aber es war einfach, es hat nicht gepasst, es war zu schlecht. Ja. Derek Carr hat unglaublich wenig Touchdowns geworfen, das hatten wir in der Quarterback-Folge letzte Woche schon drin. Jetzt haben sie Davante Adams bekommen und das ist, glaube ich, wirklich mal ein Case, wo man sagen muss, dass diese Acquisition von Davante Adams Darren Waller wirklich helfen kann, weil das die gesamte Offense so krass nach vorne bringt. Es ist dann nicht schlimm, wenn er statt 25% Target Share nur noch 22% hat, dass die Qualität der Targets steigt dadurch so an und die Menge der Targets, sag ich mal, die gesamte Offense einfach hergeben kann, die wird auch steigen, weil die länger am Feld sein kann, weil sie den Ball bewegen. Von dem her, für Darren Waller bin ich super, da bin ich eigentlich super sicher, dass er einfach nächstes Jahr oder 2022 wird er 2021 outperformen. Und er ist halt, er hat halt noch diesen Vorteil, 3 Jahre jünger zu sein als Travis Kelce. Und deswegen nehme ich ihn noch über dem.
Ja, du weißt, ich liebe Darren Waller, ist meine 4, ich habe die beiden getauscht. Ja, sicherlich enttäuschendes Jahr, solchen Jahr, hat nur 11 Spiele gespielt, hatte mit Verletzungen zu kämpfen, war halt die One-Man-Show, wenn er auf dem Feld stand. Und das haben halt die Gegner auch gewusst. So, die Gegner haben ihn halt so oft in Double Coverage gehabt und ne, das war halt einfach nicht mehr feierlich. Deshalb glaube ich das eben auch, dass diese Offense ja trotzdem, trotz der Ankunft von Adams, immer noch genug Spielraum für Waller auch bietet, um zu performen, um zu produzieren. Er den Target Share haben kann weiterhin, selbst wie du gesagt hast, er, wenn er ein bisschen weniger bekommt, dann wird er trotzdem effizienter sein. Ja. Und dementsprechend sehe ich es auch absolut positiv. Und Waller für mich auch, letzte Saison mochte ich ihn schon sehr, sehr gerne. Den kann man sicherlich hier und da mal günstig kaufen. Also
unglaublich, wie billig der ist.
Ja.
Unglaublich. Gerade das, in Startups.
Ja, in Startups sowieso. Also wenn ihr Waller Ende der 6. Runde oder sowas einsammeln könnt, dann sofort machen. Also ich habe auch in einer Liga, habe ich auch Andrews und Waller gedraftet, einfach weil ich mir niemand angucken konnte, dass er noch so spät auf dem Board war. Und Waller wird auch eine gute Saison spielen. Auf jeden Fall Top 3, Top 4 Teile in seinen Points per Game, denke ich auch.
Ja. Das ist ganz, ganz stark und absolut der Value, glaube ich, im Moment auf der Tight-End-Position, wenn man Richtung Contender gehen will, weil er halt, Kelce wird schon noch früher gedraftet und höher bewertet im Moment und deswegen, glaube ich, da einfach kann man nichts falsch machen. Gut, dann haben wir quasi, ich habe Waller auf der 3, Kelce auf der 4, sie waren übrigens, Moment, Waller war meine 2 im November, Kelce meine 5?
Bei mir war Kelce meine 2, und Waller meine 1.
Ah ja, ja. Okay, gut. Dann gehen wir. Ah, ich habe noch einen in dem Tier natürlich. Du auch. Ich bin gespannt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du hier den gleichen hast. Aber ich habe noch George Kittle dastehen.
Ja, ich auch.
Du auch, okay. Ja, ja, ich denke nämlich, es gibt durchaus einen Case dafür zu machen, dass er da eigentlich nicht mehr, dass er in dem Tier eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Oder ich kann es verstehen, wenn man das sehr kritisch sieht. Und du bist ja ganz vorne dabei gewesen, auch die letzten Wochen schon, dass du immer wieder mal so ein bisschen bei Kittle auf die Bremse getreten hast, was den Hype für 2022 angeht. Daher würde ich mal sagen, warum hast du ihn denn dann trotzdem überhaupt noch hier dran geflanscht an die anderen beiden?
Ja, also ganz kurz, Kittle, ich bin ja nach wie vor skeptisch bei ihm. Ich hatte ihn letzten November auf der Position 6.
Ich auch.
Tatsächlich einen Punkt gestiegen, aber eigentlich nur aus dem Unvermögen der anderen. Also es ist im Prinzip niemand anderes, den ich hier vorranken kann, weil ich weiß, was für ein Upside Kittle hat letztlich, was für ein Ceiling er hat, was er dir bringen kann. Und wir wissen halt, wir haben halt in San Francisco einige Unwegsamkeiten und sicherlich, wir müssen skeptisch sein. Rookie Quarterback, der sehr wahrscheinlich starten wird, einige Waffen und was kann Kittle dann und kann Kittle gesund bleiben? Das ist ja auch immer wieder irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen. Und ja, deshalb, ich habe bei ihm einige Fragezeichen, aber wir müssen halt das Ceiling respektieren bei ihm. Er ist im besten Tight End Alter in Anführungsstrichen und deshalb, wie gesagt, ich kann es nicht anders tun, als hier dieses Ceiling eben mit diesem 5. Platz zu respektieren, ganz einfach.
Ich kann eigentlich da wirklich nur komplett zustimmen. Das Problem ist, er ist schon nochmal, ich habe mir dann überlegt, aber dann wird es schon sehr granular, wenn man ihm jetzt wieder ein eigenes Tier gibt und dann die anderen und dann dachte ich mir schon, ja, er ist schon näher an Waller und Kelce einfach als für mich am nächsten.
Da gehört er dann schon. Absolut. Ja.
Das ist so, das ist das Ding. Aber ich sehe auch hier ganz klar das größte Risiko, wenn ich ein Contender bin und eben nicht Waller. Also dann würde ich schon versuchen, halt innerhalb des Tiers tatsächlich Richtung Waller oder Kelce zu gehen, falls die Möglichkeit besteht und man das halt quasi ohne großen Aufpreis machen kann. Ja, beziehungsweise bei Waller kann man wahrscheinlich, also normal kann man Kittel für Waller einfach eintauschen, aber ich weiß zum Beispiel, in der JIT hast du Waller, ich habe Kittel, ich würde ihn dir geben, aber ich bin mir recht sicher, dass da nichts geht.
Nee, genau. Ja, ja, also ich habe auch null Kittel-Shares, glaube ich, mhm, wenn ich mich jetzt nicht irre, und das wird auch so bleiben, also den kaufe ich zu dem Preis absolut nicht ein. Wie gesagt, wenn man ihn hat, dann und ihn eintauschen kann für Waller oder für Kelce als Contender, dann sollte man ja da echt drüber nachdenken. Ja, das ist alles, beziehungsweise vielleicht kann man sogar ins höhere Tier traden. Das wäre ja auch die Idee.
An und für sich ja, aber für Pitts wird halt auch schon wieder brutal. Also dann ich meine, ich würde all day long Kittel und einen 23 First für Pitts abgeben. Ja. Aber da weiß ich halt, das wird den Pitts-Owner nicht jucken wahrscheinlich.
Ich denke mal, in einem von 10 Fällen kriegst du den Trade vielleicht sogar hin.
Ja.
Kittel plus 23 First oder vergleichbaren Value für Pitts, ja, warum nicht? Also ja, beim Probieren kann man es, ne? Ich glaube auch, dass die Erfolgsquote recht niedrig sein wird bei dem, ja, bei dem Deal, das gebe ich dir schon recht, aber ja, probieren kann man es.
Das stimmt. Okay, gut. So viel zu George Kittel. Ich würde sagen, wir schauen ins nächste Tier. Was hast du denn in der Schublade für uns zu bieten?
5 Spieler, tatsächlich.
Ich habe nur 3.
Oh, okay. Ja, ich habe hier, ich weiß nicht, soll ich einfach mal alle
nennen? Ja, diesmal alle vor, genau.
Ja,
diesmal vor.
Also, meine 6 ist TJ Hockenson, meine 7 ist Dalton Schultz, meine 8 ist Pat Freiermuth, die 9 ist Dallas Goedert und die 10 ist Dawson Knox.
Okay, bei mir ist die 6 Dallas Goedert, die 7 Dalton Schultz und die 8 TJ Hockenson.
Ja.
Dann lass uns vielleicht mal erst über die 3 reden und dann können wir zu deinen beiden Verbliebenen kommen, oder?
Ja.
Dann starte ich vielleicht mal ganz kurz mit Dallas Goedert. Warum habe ich ihn auf der 6? Find einfach unter denen, also oder er hat einfach gezeigt letztes Jahr, als Zach Ertz weg war, dass er in eine größere Rolle reingewachsen ist. Jetzt ist das Problem natürlich, es ist schwer abzuschätzen, wie sich das Ganze so ausnivelliert mit AJ Brown, Devonta Smith und ihm. Aber auf der anderen Seite sind das auch die 3 absoluten Target Hawks, glaube ich, in der Offense und das, worauf sich alles konzentrieren wird. Von dem her, auch hier bin ich eher der Meinung, dass es jetzt nicht so sehr schadet bei Dallas Goedert, dass da ein sehr guter Receiver reinkam. Eher geht es für mich in Richtung, so wie bei Waller auch, dass es nochmal ein bisschen Push gibt, dass die Offense einfach deutlich besser sein sollte. Natürlich ist es aber eine andere Situation als bei den Raiders, wo mit Derek Carr einfach Quarterback ist, wo wir wissen, dass der schon den Ball eigentlich bewegen kann und Jalen Hurts, also durch die Luft vor allem, und Jalen Hurts ist halt einfach nach wie vor eine Wildcard. Ich tue mir schwer damit zu projecten, was der wirklich an Passing Yards auflegt im anstehenden Jahr. Das ist ein bisschen ein Problem, aber trotzdem glaube ich am ehesten noch an das Talent von Dallas Goedert aus der Gruppe, ehrlicherweise.
Ja, genau, also bei mir ist Goddard ja eben nur die 9, genau, und das ist eben der Grund. Ich habe wirklich große Bedenken, was das Volume in der Offense betrifft. Und ich kann, also mir fehlt einfach mit diesen anderen Waffen dieses Elite-Ceiling und vor allem auch die Konstanz. Ich glaube, in der Offense wird immer mal jemand ausrasten. Für Bestball kein Problem, habe ich gar kein Thema mit. Aber für Ligen, wo wir eine Aufstellung machen müssen, wird es, glaube ich, die Hölle mit diesen Spielern sein. Und deshalb möchte ich Dallas Goedert nicht ownen. Er ist auch schon in Anführungsstrichen 27,5 Jahre, also auch kein junger Tight End in dem Sinne mehr. Und das sind für mich alles so Punkte, will ich da jetzt noch 1-2 Jahre vielleicht drauf warten, dass er dann wirklich mal diese Rolle spielt eines Elite-Titans. Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, dass er das wirklich über eine Saison sein kann. Er wird die Boom-Games haben, da gebe ich dir auch recht. Er ist ein guter Titan, gar keine Frage. Und wenn da jetzt statt Jalen Hurts, wenn da jetzt meinetwegen Matthew Stafford jetzt Quarterback wäre, dann hätte ich auch gar kein Problem damit, ihn auf die 6 oder sogar auf die 5 zu setzen. Aber das sehe ich leider nicht und deswegen habe ich ihn nur auf der 9.
Faire Punkte, glaube ich. Ich könnte mir auch wirklich, könnte mir gut vorstellen, dass nach dass er relativ schnell zumindest innerhalb des Tiers runterrutscht. Ich habe ihn da echt noch oben, weil ich bei ihm am ehesten ans Talent glaube, aber ich sehe wirklich hier absolut die Concerns. Die 7 bei mir, Dalton Schultz, der war, glaube ich, bei dir dann auch auf der 7 sogar.
Ja, richtig.
Dann lass uns doch die hier Nummer 7 von uns beiden nehmen. Der tatsächlich noch unter 26, glaube ich. Ja. Und also ganz, ganz knapp. Der Kollege hat sehr bald Geburtstag. ja, hat eine absolute Breakout-Saison gehabt im letzten Jahr. Ich muss sagen, im November hatte ich ihn noch auf der 17. Wo war er bei dir?
Sekunde. Auf der 14 schon, immerhin.
Ja, immerhin. Also er hat bei uns bei beiden von uns hat er nochmal einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Ja, auch hier wieder, ich würde durchaus dafür argumentieren, es ist ein Mangel an Alternativen da. Das ist ein bisschen, das spült ihn natürlich auch nach oben, aber eben unter 26, echt eine solide Saison in Dallas gespielt. Auch für ihn gilt natürlich das, was für CeeDee Lamb gilt. Amari Cooper ist weg. Und das könnte zu einer durchaus interessanten Rolle für ihn führen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie die Vertragssituation von dem lösen. Weil da geht es ja immer noch drum.
Achso, aber der Franchise-Tag bekommen, oder?
Also, ja, aber ich glaube, der ist gar nicht so glücklich, darunter zu spielen. Okay. Ja, gut. Er wird übrigens am 11. Juli 26.
Genau.
Also in zwei Wochen ist es dann auch soweit. Ja. Der wird einfach einen riesen Target-Share sehen und das ist so wirklich, wenn du keinen der Top-Titans bekommst, weil keiner die rausrücken will, ist das für mich so die günstigere Alternative, um Titan günstig zu bekommen mit einer hohen Production.
Ja, ich denke so 20%, da könnte er ungefähr landen, oder? Also mehr tue ich mir schwer, bei ihm zu sehen, ehrlich gesagt.
Ja, aber 20% in Dallas ist halt schon
krass. Ja, wenn er die 20 kriegt. Also letztes Jahr waren es 17,5 hier bis Ende November. Durch den Abgang von Amari bekommt er dann da recht viel. Mal sehen, bin gespannt. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz solide eine Wette.
Ja. Gallup wird ausfallen für den Anfang der Saison. Ja. Und dann haben sie im Prinzip nur Tolbert noch. Den Rookie und noch ein paar andere so Wide Receiver aus der dritten Reihe. Also, vielleicht Pollard und Sieg, die dann noch einen hohen Target-Share sehen, aber ansonsten fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wer da jetzt wirklich ins Gewicht fallen könnte. Und dementsprechend, also ich glaube, gerade über den Beginn der Saison wird er doch ganz deutlich die Targets sehen.
Ich habe gerade mal geguckt, wo ihn Mike Clay hat. Der ist so ein bisschen, oder ich schaue immer recht gern drauf. Das Ganze ist so der Erste, der da auch viel der Projections veröffentlicht. Der hat Dalton Schultz im Moment an der 6 für nächstes Jahr mit einem 16%igen Target Share tatsächlich in Dallas. Das heißt, wir erwarten, dass da ein bisschen nach oben mehr kommt sogar. Dementsprechend nah kommt der dann auch tatsächlich an den George Kittle ran.
Ja, Mike Clay. Mike Clay ist immer relativ konservativ, das ist schon immer ziemlich gut, also du kannst, also finde ich immer, wenn ich mir so die Projections angucke von ihm und wie gesagt, da kann man dann doch noch manchmal träumen. Also er projectet die Leute nicht am Ceiling auf jeden Fall.
Das definitiv, ist. Das soll man ja auch nicht machen.
Nee, genau.
Ist richtig, ja. Hat nur 2 Tight Ends mit über 1000 Receiving Yards tatsächlich.
Und das wird, denke ich, auch nicht passieren. Also ich glaube, dass wir auch mehr haben werden.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Gut, dann haben wir noch einen verbliebenen bei mir, Nummer 8, TJ Hockenson, bei dir auf der 6.
Ja.
Vielleicht ganz kurz, was ist mein Problem mit TJ Hockenson? Ja, in Detroit es gab keine bessere Situation in Detroit als für ihn als im letzten Jahr, was Target Competition angeht. Und er hat mit Ach und Krach einen 20%igen Target Share zusammengebracht. Jetzt ist Jameson Williams da, es ist DJ Chark da, es ist Amon-Ra St. Brown, dessen Stern ging wirklich auf zum Ende des Jahres. Für mich ist TJ Hockenson einfach zu sehr just a guy, als dass ich ihm eine wertvolle Rolle in dieser Offense zutraue. Und dann ist die Offense dazu halt auch noch überschaubar gut. Der Andrew Swift ist ausgefallen, wenn der wieder zu. Also irgendwie, nee. Ich bin nicht überzeugt mit TJ Hockenson und deswegen bringt es mir halt auch nicht so viel, dass er noch relativ jung ist mit knappen 25.
Ja, gut, man muss sagen, natürlich. Wo du gerade sagst, Amon-Ra's Stern ist aufgegangen, Hockenson ist die letzten 5 Spiele ausgefallen. Okay. Ne? Also das war natürlich vielleicht auch in einem kausalen Zusammenhang. Aber letztlich, ich ich gebe dir ja recht. Hawkinson hatten wir hohe Erwartungen, die wurden bislang nicht erfüllt und die werden auch mit dem Jared Goff als Quarterback werden die auch nicht erfüllt werden. Ja. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz, er ist erst 25 und man hat durchaus noch ein, zwei Jahre Zeit. Also wenn man ein Rebuilder ist, dann kann man Hawkinson durchaus, wenn er bezahlbar ist, und daran scheitert es halt oft, kann man ihn durchaus mal einkaufen und dann mal warten, was passiert. Wenn sie nämlich einen guten Quarterback haben sollten, glaube ich schon, dass er wieder eine Rolle spielen kann. Gut, aber wie gesagt, ist halt viel Projection. Wie gesagt, für mich ist es ziemlich ähnlich wie Dallas Goedert, nur halt, dass er 2,5 Jahre jünger ist. Ist für mich so ein bisschen die Situation und der Punkt. So.
Ja, ich finde halt wirklich, dass Goedert einfach besser ist. Ich weiß, also finde ihn einfach effizienter. Und das, also es wäre ja alles in Ordnung, so, aber du hast es ja gerade schon gesagt, Amon-Ra's, ich glaube, ich gebe dir auch recht, so Amon-Ra's Ascension so in dieser Offense hat schon eine ganze Menge damit zu tun, dass Hockenson dann nicht mehr gespielt hat, aber trotzdem, wenn man sich anguckt, was der halt vorher für Yards per Route Run Werte gebracht hat und was dann Amon-Ra in den Spielen gemacht hat, in denen er drauf war, und das ist halt einfach besser gewesen. Das heißt, wenn du dich dann von einem Rookie Receiver sozusagen outperformen lässt, dann ist halt blöd. Wenn er nur genau das geliefert hätte, was Hockenson gemacht hat, okay, dann könnte man es ja noch irgendwie schönreden, aber der war dann einfach besser und das tut schon ein bisschen weh. Für das, was man halt von ihm erwartet hat, weil First-Round-Pick und jetzt geht's los und dann kam halt für mich zu wenig.
Ja, gut, diese Saison war schon, also wenn er gespielt hat, auch schon solide, ne? Hatte eine Performance mit 0 Punkten in Teil den Premium-Formaten, jetzt eine mit 4 und eine mit 5. Das sind natürlich Spiele, die du nicht haben willst. Den Rest der Saison war aber auf jeden Fall gut startbar. Also
klar, das ist solide. Ist
natürlich, okay. Man muss immer den Receiving Core sehen, der auch sonst da war, klar. Das hat sicherlich das Ganze auch begünstigt. Aber ja, ich denke hier in der Range, wo wir ihn haben, ist er ganz gut aufgehoben.
Ja.
Schauen wir mal, bin ich gespannt auf die Entwicklung. Sicherlich mittlerweile ist er jetzt nicht, also ist er über diesen Talentstatus hinweg, dass man auch mal auf den großen Breakout wartet. Aber ich sehe es auch nicht zu negativ.
Gut. Dann hast du noch zwei Männer bei dir in deinem Tier und der erste war, glaube ich, Pat Freiermuth, oder?
Ja, genau. Habe ich auf der 8. Auch ähnlich, ich erwarte von ihm nächste Saison, und da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, erwarte ich keine Wunderdinge. Also ich glaube nicht, dass der eine Top-Saison haben wird, aber so übernächste Saison und darüber hinaus glaube ich einfach, dass der ein guter Tight End ist und dementsprechend dann auch eine gute Rolle in der Offense spielen kann, gerade wenn wir überlegen, was da so passieren kann. Es kann sein, dass Deontay Johnson nach der Saison weg ist und dann haben wir das wieder alles ein bisschen kanalisierter in der Offense und wahrscheinlich dann wissen wir auch, ob Kenny Pickett gut ist oder nicht. Und
was George Pickens macht, was Chase Claypool macht und so.
Genau.
Das sind sehr viele Fragezeichen.
Richtig, in der Offense da kann man sicherlich dieses Jahr einige Erkenntnisse sammeln und wahrscheinlich ist es auch besser, niemanden aus der Offense im Roster zu haben und dann irgendwie günstig zu kaufen im Sprung dann auf übernächste Saison. Aber ich glaube einfach nach wie vor, dass er gut ist und dementsprechend, er hat gute Ansätze als Rookie-Tight-End gezeigt. Das muss man halt auch respektieren, wie ich finde. Und trotz der ganzen Competition, die da war und einem Cook-Ban und dementsprechend glaube ich weiterhin an Pat Freiermuth, wenn auch nicht unbedingt für nächste Saison.
Ich bin echt gespannt. Bei mir ist er auf der 12. Ich bin bei ihm, ich sehe einfach zu wenig Ceiling. Das ist mein Problem bei ihm. Ich glaube, dass er ein solider Typ ist, aber tu mir schwer damit zu projecten, dass der eine verlässliche Rolle in der Offense spielt irgendwie. Bin gespannt. Kann aber echt sein, dass er hier einen richtigen Sprung macht und dann bin ich auch absolut dabei, ihn da hochzustufen, aber geht mir ein bisschen so wie dir, glaube ich, dann im November mit Pitts. Das will ich erst sehen, dass er das auch schafft.
Ja, alles gut. Wenn man nicht ans Talent glaubt, dann muss man ihn halt erstmal
ein bisschen
runterstufen. Ist auch völlig okay.
Ja. Gut, dann ist das dein drittes Tier gewesen, richtig?
Nee, einer fehlt noch.
Einer fehlt noch, sorry. Ja, Dawson Knox war da.
Dawson Knox, genau.
Richtig, richtig. Dawson Knox, okay. Ja, den habe ich wirklich signifikant weiter unten. Der ist bei mir auf der 19 gelandet.
Ja. Okay, ich sag dir jetzt mal, warum Dawson Knox. Mhm. Und zwar...
Josh Allen.
Bitte?
Josh Allen.
Ja, genau, Josh Allen. Ja. Buffalo, einfach eine gute Offense und ja, er ist der Tight End der Offense. Quarterback-Play ist immer für Tight Ends ja extrem wichtig. Gute Quarterbacks haben oft auch gute Tight Ends, produzieren gute Tight Ends. Dazu einfach, ja, wen haben sie als Receiver? Sie haben Stephon Diggs, natürlich, Waffe Nummer 1. Und dahinter, Fragezeichen aus meiner Sicht. Jameson Crowder ist solide, aber was können wir von Jameson Crowder erwarten? Der wird auch sicherlich keine 25% Target-Share haben. Dann alle hypen Gabe Davis. Und auch da habe ich durchaus Zweifel. Sicherlich können die Jungs Boom-Games haben, aber Dawson Knox ist einfach für mich ein Tight End, der da auch explodieren kann und den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Und er hat letztes Jahr schon gezeigt, was er machen kann. Einfach super effizient in der Red Zone gewesen und hatte auch diese Boom Games schon. Ich glaube einfach, sie könnten ihm noch eine größere Rolle geben. Er ist auch erst 25 und dementsprechend, ja, sehe ich ihn halt auf der 10 in meinem Tight End Ranking.
Ja, Dawson Knox ist einfach ein Typ. Ich glaube, obwohl ich das sehe, dass der Receiver Room springt einen jetzt nicht gerade an mit Superstars, aber auf der anderen Seite haben sie auch nur Emmanuel Sanders verloren, glaube ich, oder? Also, und ja, gut, Cole Beasley stimmt, aber das ist wirklich 1:1 der Fill-Up, ja, mit Jameson Crowder, der da ein bisschen besser ist sogar, denke ich. Also, warum hat er das letztes Jahr dann noch nicht geliefert? Warum hat er letztes Jahr so einen räudigen Target-Share gehabt? Das ist mir halt zu wenig. Also ja, ich verstehe das zwar, ist eine Offense, die gut produziert, keine Frage, aber setze ich jetzt drauf, dass er 9 Touchdowns wiederholt? I don't
würde
do
it. Würde ich schon machen in der Offense.
Ja, also fair, aber das Problem ist ja auch noch, dann macht er 2, also ist von Woche zu Woche, aber trotzdem halt für den Arsch. Also dann immer mal wieder diese Down-Games. Mich überzeugt das nicht. Ich will mit einem Spieler, der einen irgendwo 10%, 12%, 13% Target Share hat, nicht viel zu tun haben. Das ist mir, der ist einfach nicht gut genug für mich.
Aber glaubst du nicht, dass er in der Offense bei der potenziellen Konkurrenz nicht erhöhen könnte, den Target Share? Also dass der
Könnte er vielleicht, aber vielleicht hat auch einfach O.J. Howard den höheren Tight End Target Share nächstes Jahr.
Das könnte natürlich auch sein.
Ich will das jetzt nicht, also O.J. Howard ist schon nicht, er hat jetzt nicht gerade überragend gespielt die letzten Jahre, aber ist auch so einer, der dann wieder 8% kriegt, weil er einfach random dann auf dem Feld steht und so. Also ist mir zu unsicher und wie, wenn er einfach besser gespielt hätte, Dawson Knox, dann und mehr Volume sehen würde, wäre der auf jeden Fall für mich ein Kandidat gewesen, der aufgrund dieser Offense dann so leicht, der hat den leichtesten Weg in diese Top 5 reinzukommen, theoretisch, aber ja, das hat halt, glaube ich, schon einen Grund, warum er so relativ wenig Targets zieht.
Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kann ihn aufgrund der Offense einfach nicht und aufgrund des Potenzials hier einfach nicht sehr viel niedriger nehmen. Deshalb habe ich ihn.
Fair, ich meine, ich könnte den hier problemlos 3 Spots höher ranken. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So groß sind da die Differenzen auch nicht. Das ist auch klar. Gut, dann haben wir dein Tier abgeschlossen. Ich würde sagen, jetzt können wir auch, also bei mir ist jetzt dann quasi ab der 9 schon, dass ich relativ schnell durch die Titans durchgehen kann. Ich bin hier nicht mehr leidenschaftlich dabei, außer bei meinem Lieblings-Titan, der jetzt bei den Seahawks spielt. Das ist auch mein nächster Titan auf der Liste. Meine Nummer 9, Noah Fant. Ich komme nicht drum rum, ihn weiter hoch zu ranken. Ich glaube einfach, er ist zu gut. Und ich glaube auch, okay, die Seahawks-Offense ist zwar vielleicht ein absoluter Müllhaufen nächstes Jahr, aber vielleicht traden sie auch für Baker. Und dann plötzlich ist er die Nummer 3 Waffe da drin und dann auf einmal sieht er schon wieder gar nicht so schlecht aus. Und dann, ja, daher, ich gehe dann lieber mit dem Talent des Spielers und da glaube ich halt bei Noah Fant dran.
Ja, natürlich. Du hast ja auf jeden Fall Baker schon eingepreist, muss man sagen. Also ich hab nur Fant auf der 17.
Ja.
Kann ich einfach nicht machen, wenn die Aussicht Drew Lock oder Geno Smith als QB sind. Ey, dann muss ich sagen, muss ich ihn leider auf der 17 haben. Aber natürlich vom Potenzial her auch schon ein bisschen höher zu sehen, ist sicherlich vielleicht, wenn man an den Spieler glaubt, ein Beikandidat.
Ja.
Kandidat.
Gut. Ich habe noch einen. Ich nehme noch. Ich mache noch zwei weitere hier. Meine 10 und 11. Cole Kmet und Brevin Jordan. Jeweils halt Cole Kmet. Ja, die Bears Offense. Das ist wirklich. Also da hat Daniel Mooney so viele Targets gesehen. Dann ist jetzt noch Velus Jones da dazugekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass die wahnsinnig krass wird, aber Justin Fields kommt in sein zweites Jahr, sollte zumindest besser werden als letztes Jahr. Und Cole Kmet ist dann von den ganzen Waffen irgendwie, finde ich, noch ganz sneaky und attraktiv. Hat einen gewissen Target-Share letztes Jahr sogar schon gehabt und könnte mir vorstellen, dass da eine größere Rolle rauskommt. Willst du zu ihm kurz was sagen?
Ja, ich habe ihn auf der 12,
Ja.
also dementsprechend sehe ich ihn da auch recht positiv, was das Outcome für nächstes Jahr betrifft
Ja.
und kann dir da eigentlich nur beipflichten, habe da keinen großen Unterschied.
Gut, der zweite, da ist der Unterschied vielleicht ein bisschen größer. Das ist Brevin Jordan, meine Nummer 11 und entsprechend direkt vor Pat Freiermuth. Finde, er hat die bessere Rookie-Saison gehabt, einfach was also was das Spiel angeht oder wie gut er war. Was mir bei ihm super gut gefällt, ist einfach seine Yak-Ability. Er hat die Athletik, die ich von einem Tight End gern sehen will. Er ist sogar noch unter 22 Jahre alt. Natürlich ist es in Houston keine geile Situation, aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass er da so Nummer 2, Nummer 3 Waffe in der Offense wird. Und wenn sie irgendwo das Gefühl haben, hey, das ist halt ich glaube halt, er ist ein Playmaker. Und in der Offense, die braucht Playmaker. Gebt ihm den Ball. Das ist jemand, der kann einfach Yards after Catch. Für mich der absolute Buy-Kandidat. So.
Was würdest du denn für ihn bezahlen?
Ja, ein Drittrunden-Pick halt. So, ich würde für ihn kein 23 Second bezahlen. Würde ich nicht tun, weil ich weiß, was da kommt. Und das Problem ist, es werden aber das wollen dann halt manche. Und dann sage ich, ja, okay, gut, ich mag zwar den Spieler, aber kann es auch sein, dass das wirklich komplett ausfällt und dann habe ich einen 23 Second verschossen. Das ist mir dann auch viel zu blöd.
Und
Also.
was sagst du zu einem 23 Second für Brevin Jordan plus ein 23 Third?
Ja, diese Thirds dann zurück, ey, da ist halt der Value-Abfall ist für mich einfach zu groß, ne? Ich finde, dann müsste ich müsste eher Richtung Spieler gehen, halt, ja, die ich für ihn abgeben wollen würde. Und da fallen mir hier Spieler ein, also könnte ich mir vorstellen, dass es klappt. Und als Rebuilder zum Beispiel würde ich Zach Ertz anbieten, wenn der andere vielleicht Contender sein will. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein fairer Deal wäre, von dem dann beide profitieren. David Njoku im Moment könnte ich mir vorstellen, dass das jemand macht. Gut, jetzt müsste ich ja glatt mal rüber gucken, was so an Running Backs geht, die man vielleicht anbieten kann. Wen haben wir hier so? Ja, im Prinzip kannst du da ja wahrscheinlich irgendwie einen Handcuff wie einen Alexander Mattison zum Beispiel anbieten. Fände ich interessant, den abzugeben. Chase Edmonds anbieten. Also so in der Riege ungefähr. Dann finde ich's einen fairen Deal und dann gehe ich halt lieber mit meinem Guy.
Ich glaube, ich musste Brevin Jordan noch mal hier und da anbieten.
Ja, das Ganze machen.
Okay. Ja, ich habe Brevin Jordan tatsächlich, muss sagen, also ich habe die Top 20 praktisch gerankt und habe dann
Ja.
in dem Sinne von 21 bis 31 eigentlich so ein aufgeweichtes Tier, muss ich sagen. Und ich habe ihn da
Ja.
drin. Ich habe ihn dann
Okay.
drin. Du kannst ihn fairerweise auf die 21, also ich könnte ihn auf die 21 setzen, so in dem Bereich, aber ich bin jetzt nicht so hyped, was Brevin Jordan betrifft.
Ja, also 23rd kriegst du sofort von mir für Brevin Jordan. Hast du einen Roster-Spot dazu gewonnen? Ist auch nicht
Ja.
schlecht.
Hier, so geht das hier, wie auf dem
Ja,
Bazar. Ja,
klar. Ja,
gut.
das ist so. Wie gesagt,
Okay.
das sind Titans und ich bin echt nicht mehr leidenschaftlich dabei.
Ja, es ist, wie es ist,
Ja.
ne? Also ich denke, wenn wir hier bis zu 20 machen, dann ist das auch völlig okay. Also ich kann
Ja.
jetzt nochmal vielleicht meine 11 bis 15 vorlesen. Ein paar haben wir jetzt
Yes.
ja schon gehört. Also meine 11 ist Zach Ertz, den hattest du auch schon. Ich glaube, eins
Nee,
auf
den
der.
hatte ich noch nicht.
Ach,
Den
den
hatte ich
hattest du noch nicht.
auf der 13.
Der ist auf der 13, okay.
Ne?
Ja, also ich habe Zach Ertz hier einfach, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist halt ein Contender-Tight End, der ist alt, aber. der hat letzte Saison gut mit Kyler geklickt und ich glaube einfach, der wird einfach auch über die ersten Wochen gut produzieren. Der wird auch das ganze Jahr über produzieren.
Yes.
Bin ich fest von überzeugt und deswegen, also ich glaube schon an Zach Ertz auch noch an eine produktive Saison.
Ja, und er ist ein Jahr jünger als Travis Kelce. Also.
Ja. Ja, gut, aber er hat schon halt deutlichere Erscheinungen gezeigt, ne, im Vergleich zu Kelce.
Also,
da muss man vorsichtig sein. Ja.
Ja. Ja, aber letztes Jahr sah echt wieder gut aus bei den Cardinals. Muss man schon sagen.
Nee, das ist okay. Also wie gesagt, ich habe kein Problem damit als sehr, sehr günstige Tight-End-Alternative für einen Contender. Überhaupt kein Thema.
Ja.
Meine 12, wie gesagt, Cole Kmet, haben wir drüber gesprochen. Meine 13, wie auch im November, witzigerweise, ich habe ohne in mein November-Ranking zu gucken, natürlich gerankt und habe hier Mike Gesicki
von Dolphins.
Und da bin ich selbst auch echt unglücklich mit. Und wenn du mir jetzt sagst, den habe ich außerhalb der Top 20, dann
ich bin auf der 17.
Dann bin ich auch nicht. Ah, ja, was soll ich, also ich hasse ihn. Ne? Ich habe den auch ich mag den Spieler null. Ich glaube auch nicht an die Situation an sich, aber Mike Gesicki wird Boom Games haben. Davon kannst du ausgehen. Und wenn der dein Backup-Titan ist, 13 ist mir, wenn ich hier so drüber nachdenke und drüber rede, vor allen Dingen vielleicht ein bisschen hoch. Aber ja, er ist halt ein guter Receiver. Er kann 30 Punkte die Woche in einer Woche mal auflegen. Und deshalb kann man ihn hier haben. Aber natürlich ist es nicht ideal. Und wie gesagt, ich bin kein Gesicki-Fan.
Das, verstehe ich. Das ist halt so mit ihm. Was soll man sagen, gell? Wer mag schon Mike Gesicki? Aber, naja. Gut, ich habe ihn, wie gesagt, auf der 17 und ja, ich verstehe, dass man ihn da irgendwo muss man ihn halt ranken, ne? So, ist halt dann in der Suppe drin. Aber kann halt ein bisschen Receiving Game. Das ist schon okay.
Ja. Ich habe noch zwei Spieler in dem Tier. Mit Ertz, Kmet und Gesicki. Die 14 habe ich Hunter Henry.
Okay, ja, das ist meine 16.
Der Neighbor von Mac Jones. Genau. Wird da einfach in der Patriots Offense eine Rolle haben, glaube ich. Ja. Der wird jetzt der hat kein hohes Ceiling, der hat einen gewissen Floor, den er mitbringt. Wie gesagt, besser, wenn es dein Backup ist.
Ja, absolut. So. Ist halt vor allem auch letztes Jahr hat sich schon über Touchdowns, glaube ich, ganz gut gehalten. Und
glaube ich aber nicht,
dass Red Zone Waffe der Pets, ne?
Ja, ich glaube aber nicht, dass sich das signifikant ändern wird. Also ich sehe da keinen richtigen Grund, warum sich das groß ändern wird.
Glaubst du nicht an den Jonnu Smith Breakout? Hat's der in deine Top 31 geschafft?
Nein.
Ja, das finde ich gut.
Also, der ist für mich, ich habe ihn in einer Liga sogar schon gecuttet. Also,
das ist wirklich
ein Cut-Kandidat aktuell.
Ja, absolut, absolut. Würde ich auch wegschmeißen.
Man kann natürlich hoffen, dass die Patriots ihn noch traden oder sowas, aber mit dem Vertrag nimmt den ja auch keiner.
Nee, eben.
Die 15 ist dann noch Albert Okwuegbunam. Genau, das ist meine 15. Wahrscheinlich Teil den 1 in Denver mit Wilson.
Ja,
Potenzial ist auf jeden Fall auch da.
Den habe ich tatsächlich aktuell auf der 18. Mir schmeckt gar nicht dieser Greg Dulcich-Pick halt. Nee. Das hat es wieder kaputt gemacht. Ich war echt ein bisschen hyped so. Ich hätte den davor, dachte ich mir, komm, die schicken Fant weg. Die geben ihm jetzt so ein bisschen diese Rolle. Und dann hätte ich ihn auch hier so auf 11, 12, 13 irgendwo gehabt. Aber durch diesen Dulcich-Pick glaube ich, er ist nicht mehr der beste Tight End irgendwo in Denver. Und weil ich den halt auch wirklich gern mag. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja.
Kannibalisieren sich, glaube ich. Ich habe ihn auf die 18 runter, schweren Herzens. Mal sehen. Das ist echt so ein Boomer-Bust-Kandidat, glaube ich. Und wahrscheinlich wird er einfach so komplett ausfaden und nie relevant sein. Und dann denken wir uns, scheiße.
Ja, sehr gut möglich.
Für den Third verkauft.
Sehr gut möglich. Also ich hätte ihn auch, ohne Dulcich hätte ich ihn auf jeden Fall irgendwo auf dem Dawson-Knox-Level gesehen. Ziemlich ähnlich, aber ja, so halt hier nur auf der 15. Er hat das Potenzial. Mal schauen, ne? Wir wissen ja auch nicht, wie groß die Rolle von Dulcich im ersten Jahr sein wird, ne? Das ist wird spannend zu sehen sein. Genau. Ja. Und das ist mein viertes Tier hier, ne? Ertz, Matt, Gesicki, Henry, Albert O.
Okay, dann haben wir alle, die bei mir auf jeden Fall, also alle besprochen, die bei mir jetzt bis zur 13 gekommen sind. Das schließt dann mein sechstes Tier ab. Ich habe da Freimuth und Ertz ein bisschen noch zwischen reingepackt. Ich habe dann ein siebtes, das sind nochmal vier Spieler und dann kommt der ganze Rest.
Ja.
Diese vier würde ich mal kurz nennen.
Klar.
Das geht los mit Evan Engram. tatsächlich hier. Ich kann irgendwie nicht aufhören, ihm auch noch den Bonus zu geben, dass er auch bei den Giants war. Also, dass sie ihn auch einfach abgefuckt haben. Und das ist halt eine absolute, ja, Mülleimer-Franchise, die alles, die einfach alles kaputt macht. Und er hat einfach an sich das Skillset und ja, an die Waffen bei den Jaguars glaube ich jetzt nicht so richtig. Bis auf Visca natürlich, da habe ich noch Hoffnung, irgendwie, dass er eine Rolle bekommt, aber ja, ich finde mich damit ab, dass ich da falsch liegen werde. Das ist irrational. Evan Engram ist halt noch keine 28, hat eigentlich das Skillset, wie gesagt, und mal sehen, ob er was machen kann. Meine 15 ist dann David Njoku. Keine Ahnung, er hat einfach den Vertrag bekommen, vielleicht kriegt er jetzt eine größere Rolle in der Offense, er hat die Athletik, einfach mal hoffen. Ist natürlich aber auch nicht ideal mit der Watson-Situation in Cleveland. Die 16 war Hunter Henry, über den haben wir schon gesprochen, und Mike Gesicki die 17, genau.
Ja, Njoku ist meine 16 tatsächlich, also auch nicht weit davon entfernt. Ja, 17 war Noah Fant, 18 ist Trey McBride.
Ja, den habe ich auf der 20.
Ja, ist für mich auch so ein Ding für einen Rebuilder halt, ne? Da musst du einen langen Atem haben, mal gucken, ob da muss auch die Liga tief genug sein, ne? Wenn die Liga nicht so tief ist, dann trade ihn ruhig. Aber wie gesagt, 19 ist Jelani Woods. Finde ich ganz spannend, ist ein ganz spannender Spieler eigentlich auch, weil ich glaube einfach, dass er der talentierteste Teil bei den Colts ist. Und wer weiß, vielleicht kann er frühzeitig einen Impact haben sogar.
Mhm. Okay. Ja, und was hast du dann? Also, okay, dann möchte ich dir ja schon durch, gell? Genau. Aber dann nenn doch nochmal deinen letzten hier.
Und den letzten. Und das für mich wirklich ein Sleeper-Kandidat, je mehr ich drüber nachdenke, ist Robert Tonyan von den Packers.
Ah, ja.
Ich bin gespannt, ob der zum Saisonstart fit ist. Ja. Aber ich glaube, wenn, warum soll der keine große Rolle spielen? Wenn man hört, Aaron Rodgers ist unzufrieden mit seinen ganzen Receivern und Tonyan hat eigentlich immer eine zuverlässige Rolle für ihn gespielt. Einfach nur war halt im Schatten von Adams und Co. Klar. Und dementsprechend, also Tonyan, glaube ich schon, dass der eine gute, also eine Top-12-Saison Titan-mäßig traue ich ihm durchaus zu.
Ja, Touchdown, Abhängigkeit, genau, ja, macht er viele, dann passt das. Gut, dass Adams und Co., das und Co. war jetzt ein bisschen,
Aaron Jones.
Und Co. halt, ja, genau. Also.
Ja, also unter Adams
im Großen. Sind wir ehrlich, wir lassen es dabei. Guter Punkt auf jeden Fall, guter Kandidat. Ich round mal hier noch das Ganze ab mit meinem letzten Tier, was ich hier habe. Ich habe nur 24 Titans gerankt danach. Es ist so viel, da kannst du noch 10 Namen nennen, kann jeder explodieren, man weiß es nicht. Meine 18 eben Albert O., meine 19 Dawson Knox, hatte ich schon erwähnt, 20 Trey McBride, 21 Greg Dulcich, 22 Jelani Woods, 23 Gerald Everett, den finde ich so ein bisschen spannend halt wegen den Chargers. Das ist der Punkt, wo du sagst, also da nimmst du Dawson Knox so vielleicht als den Teil in der guten Offense. Wenn ich die Wette auf den Teil in der guten Offense mache, dann nehme ich noch lieber Gerald Everett, weil er irgendwie halt, glaube ich, athletisch ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen was kommt. Und meine 24 ist Rob Gronkowski. Ich glaube noch nicht dran. Ich habe ihn auch gestern irgendwo für $50 vom Waiver geclaimt. Ja,
habe ich gesehen.
Weil ich mir dachte, Alter, weißt du, der, wenn dann auf einmal wieder sagt, hey komm, Alter, jetzt, ich hab doch nochmal Bock, den kann ich im September immer noch wieder cutten. Und die 5% Farb sind scheißegal.
Ja, fair. Also, wenn du einen Roster-Spot hast und der ist irgendwo gecuttet worden, nimm ihn ruhig auf. Also, habe ich überhaupt kein Problem mit. Gerade wenn du irgendwie dünn auf Titan bist oder so, dann klar, kein Ding. Bei Everett muss ich halt sagen, ich habe den letztes Jahr, also, ich habe da auch dran geglaubt, habe ihn letztes Jahr bei den Seahawks gesehen, jetzt glaube ich nicht mehr dran.
Weil er so schlecht war, oder was?
Ja, ich fand ihn echt grausig. Okay. Ich fand ihn echt nicht so doll. Okay. Und ich würde vielleicht noch Austin Hooper bei den Titans nennen, weil die haben nur Rookies und sonst nichts. Also dementsprechend würde mich nicht wundern, wenn der eine Rolle spielt auch. Ansonsten, wie du schon sagst, es gibt 1000 Kandidaten, die man hier noch nennen kann. Ich glaube, da brauchen wir nicht zu sehr in die Tiefe noch gehen.
Da stimme ich dir zu. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hat Gerald Everett, immerhin 5,2 Yards after Catch per Reception bei den Seahawks gemacht. Das ist immerhin ganz okay. Ich dachte mir so ein bisschen, hey, vielleicht sieht man ja die Athletik in den Stats, aber Ja, das war nicht viel. Es war jetzt auch nicht gerade eine dominante Performance.
Nein. An den Tyler Higbee Outbreak denken, glauben wir auch nicht mehr offensichtlich.
Nee, den habe ich. Ich hab echt mein Ranking vom November nochmal so als Basis genommen. Ich habe so viele einfach rausgeworfen. Ich sag, Nee, Alter, weg damit.
Ja.
Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht klar.
Nee. Alles gut. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt zu den Tight Ends. Ich glaube, so Kandidaten oder so gewisse Kandidaten braucht man einfach nicht nennen. Ne? Hayden Hurst, Tommy Tremble oder solche Konsorten.
Ja.
Ich glaube, da können wir einfach einen Haken dran machen, wenn sie nochmal relevant werden. Auch einem Adam Troutman oder sowas. Da braucht man nicht drüber schnacken.
Nee. Ich bin da. Das muss man einfach auch aufgeben. Wir haben es versucht, aber. Es war halt dann leider doch nichts.
Nee.
So ehrlich muss man dann auch sein.
Gut.
Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit der heutigen Folge. Die Titans haben wir auch geschafft. Und ich wünsche dir was. Schöne Woche, Phil. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ebenso. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.